Ja, ihr Lieben, ich lade euch herzlich ein, gemeinsam den Epheserbrief aufzuschlagen und weiterzumachen in unserer 10. Folge mittlerweile in diesem Brief, der uns seit letztem Sommer begleitet. Wir sind mittlerweile angekommen in Kapitel 2, die Verse 19 bis 22. Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst, zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Jeder von uns wird wahrscheinlich andere Bilder im Kopf haben, wenn er an Gemeinde denkt. Jemand, der vielleicht frisch hier ist und Gemeinde hört, denkt ans Rathaus, an die Bürgergemeinde. Das meinen wir gar nicht mit diesem Begriff. Aber wenn wir über Gemeinde nachdenken, wird jeder von uns eine gewisse Vorstellung haben von den Dingen, den Angeboten, der Lebensart innerhalb von einer Gemeinde. Ich weiß nicht, was dir zuallererst in den Kopf tritt. Vermutlich werden die allermeisten von uns zuerst ein Gebäude im Kopf haben, das so in der inneren Vorstellung ist, wo man sich trifft. Peter hat gerade schon darüber geredet, eine Gemeinde, ein Ort, früher der Tempel. Und tatsächlich hat man in manchen Gemeinden vielleicht den Eindruck, das Haus ist so eine Art Tempel, das einen extrem wichtigen Wert hat. Und es ist wichtig, aber darum geht's nicht in erster Linie. Vielleicht bist du schon seit Jahrzehnten Teil dieser Gemeinde oder einer Gemeinde. Und für dich sind die Veranstaltungen im Zentrum, die Gottesdienste, die Gebetstreffen, die Fastentage, was auch immer da so mit eben dabei ist. Vielleicht sind für dich andere Dinge, vielleicht der Dienst vor allem im Fokus. Wenn du an Gemeinde denkst, denkst du ans Mitwirken, ans Mitarbeiten, gemeinsam in der Küche zu stehen, vor Festen. Vielleicht der letzte Samstag so ein Großputz, vielleicht eine Jahre, jahrzehntelange Arbeit in Kinderstunde, Teenie, im Chor, wo auch immer. Wir verbinden unterschiedliche Dinge damit. Paulus gibt uns vier Bilder, vier sehr eindrückliche Bilder in diesem kurzen Text, was für ihn als Apostel, der in der Autorität Gottes ja hier spricht, Gemeinde bedeutet. Wir sind hier in einem längeren Abschnitt, das sind die Verse 11 bis 22. Wenn du die Bibel vor dir hast, wird es vermutlich bei dir auch ein Unterabschnitt sein in deiner Bibel. Und kein einziges Mal taucht hier wirklich das Wort Ekklesia, Gemeinde, wirklich auf. Aber es geht darum. Wir haben letzte Predigt gesehen, dass die Gemeinde, wie sie von Gott geschaffen und erdacht ist, eine unglaubliche Sprengkraft besitzt, um Grenzen und Hürden, die wir in der Gesellschaft haben, aufzuspringen. Hier ging es vor allem um das, was wir heute Multikulti nennen, also verschiedene Gesellschaftsgruppen, verschiedene Ethnien, die in eine Gruppe zusammenkommen. Und normalerweise explodiert es sehr häufig. Entweder es gibt eine Segregation, Trennung, man lebt halt in einem Land, in verschiedenen Bereichen, baut sich Mauern oder was auch immer. Oder man arrangiert sich irgendwie als Kulturen. Aber es ist seltenst so, bis fast nie, dass es ohne einer gewissen Leitkultur, ohne dem Starken, der für Sicherheit und Ordnung sorgt, wie die Römer damals, einfach ein friedliches Zusammenleben herrscht. Da ist etwas in unserer menschlichen Seele, etwas, ich würde es als etwas abgrundtief Böses bezeichnen, das den Fremden als etwas, als eine Bedrohung, als etwas, vielleicht sogar etwas Falsches, Feindliches sieht. Und deswegen funktioniert dieses Zusammenleben oft nicht. Aber in der Gemeinde, sagt Paulus, ist es anders. Da sollen Griechen und Juden, das ist die Oberbezeichnung für Heiden, also wir alle, und das Volk Gottes, die Juden, zusammenleben. Warum? Weil sie in Christus eine Einheit bilden. Und dann vor unserem Abschnitt gibt Paulus vielleicht die treffendste Bezeichnung für das Hauptziel, was wir hier in Böblingen als Gemeinde und jede andere christliche Gemeinde in der Welt eigentlich tun sollte. Schaut bitte in Vers 18, Der Kontext direkt vor unserem Abschnitt, er sagt, denn durch ihn, das ist Jesus Christus, haben wir beide, Heiden und Juden, den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Wenn du jemals gefragt werden solltest, was macht ihr eigentlich als Gemeinde, warum gibt's euch? Ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, die beste, kürzeste Antwort wäre, einen Zugang zu Gott schaffen. Einen Zugang zu Gott schaffen. Das ist das Hauptmerkmal einer Gemeinde. Jeder Mensch, egal aus welcher Rasse, Ethnie, welcher Hintergrund, jung, alt, arm, reich, Mann, Frau, völlig egal. Jeder Mensch soll durch eine lebendige Gemeinde von Jesus Christus Zugang zu Gott bekommen. Das ist kein Bild in unserem Text. Wir könnten vielleicht ein fünftes Bild nehmen. Das wäre dann ein Portal, eine Tür. Jede Gemeinde soll eine Tür zu Gott sein. Klingt fast schon vermessen, oder? Wir Menschen, wir Sünder sollen Zugang zu Gott schaffen. Aber das sagt Paulus hier. Zugang zu Gott. Zugang zu Gott für den, der Gott noch nicht kennt. Und Zugang zu Gott für den, der schon seit Jahrzehnten mit ihm läuft, aber hier in dieser Gemeinschaft den lebendigen Gott wirklich erlebt. Und jetzt gibt Paulus uns vier Bilder. Vier Bilder in diesem Text, die uns zeigen, wie, was Gemeinde wirklich ist. Und ich hoffe so sehr, dass diese vier Bilder uns ermutigen, in allererster Linie. Ermutigen zu sagen, ich darf Teil von so etwas Großem sein. Ihr Lieben, wenn das stimmt, was wir uns gleich anschauen werden, dann sind wir Teil der herrlichsten, wundervollsten Sache, die es auf dem Planeten Erde gibt. Weil nichts Menschliches an Gott herankommen kann und Gott wohnt hier, regiert hier, wirkt hier, arbeitet hier unter uns. Aber ich hoffe auch, dass diese vier Bilder uns ermahnen und wir unsere Herzen prüfen und sagen, Herr, gibt es in meinem Inneren Einstellungen, Denkweisen, Verhaltensweisen, die diesen Bildern, die dieser Wahrheit über deiner Gemeinde entgegenstehen, wo ich mich versündigt habe, wo ich Buße tun muss. Und dass wir so diesen Hauptauftrag, den wir haben, Zugang zu Gott zu sein, neu entdecken. Und das erstliche Bild ist erstmal nicht so ein emotionales Bild vielleicht. Ich musste sowieso eine Weile drüber nachdenken, darf ich das überhaupt so sagen? Weil das klingt so nach Politik. Aber genau das sagt Paulus hier. Er verwendet einen politischen Begriff, indem er in Vers 19a sagt, Gemeinde ist eine Art göttlicher Bürgerstaat. Ich weiß nicht, ob jetzt einige unruhig werden. Das ist ja ganz, ganz verpönt, oder so eine Theokratie, so eine Gottesherrschaft. Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Aber wir werden gleich sehen, das meint er hier natürlich nicht. Eine Art echten Staat von Christen. Wir werden sogar sehen, dass wann immer Christen das versucht haben, es kolossal gescheitert ist. Katastrophe ist ausgebrochen. Ein göttlicher Bürgerstaat, schaut, was er hier sagt, Vers 19. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. So seid ihr nun, so beginnt er hier, und mit diesem so seid ihr nun zeigt er einen, in dieser Betonung auf dem Nun, auf dem Jetzt in Christus, zeigt Paulus an, wenn ihr zur Gemeinde gehört, wenn ihr zu Jesus gehört, und jeder, der zu Jesus gehört, gehört zur Gemeinde, dann habt ihr eine radikale, lebensumfassende Wandlung eurer Identität, eures Ichs erlebt. Ihr wart einmal, er nennt es hier, Fremde und Nichtsbürger. Ihr habt nicht dazu gehört. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wir sitzen hier in sehr unterschiedlichen Altern und Hintergründen. Jeder von uns war einmal fremd für Gott. Jeder von uns war mal ein Nichtsbürger dieses Reiches von ihm. Jeder von uns. Und du kannst Kind einer Pastorenfamilie sein. Du kannst Kind von Missionaren sein. Du kannst Kind von jemandem sein und bist atheistisch aufgewachsen. Die Startbedingungen sind für alle gleich. Er nennt es hier Fremd, Nichtbürger. Fremd, das ist ein Ausländer. Ein Nichtbürger, das ist ein Geduldeter, ein Unfreier. Jemand, der vielleicht eine Art Asyl haben darf. So ja, du darfst mal so am Rande mit dabei sein, du kriegst ein paar Rechte, aber eigentlich gehörst du nicht dazu. Ein Nichtbürger. Und Paulus sagt, das war früher. Die Zeit, bevor ihr in Christus wart, bevor ihr in der Gemeinde wart. Aber jetzt ist was passiert. 19a, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. Dieser Begriff Mitbürger, er bezieht sich in der römischen Welt auf jemanden, der die römische Staatsbürgerschaft bekommen hat. In Rom war es so, es war ja ein multikultureller Staat. Es waren nicht nur die Einwohner Roms Bürger, sondern überall im Laufe der Jahrhunderte in diesem Imperium Romanum entstanden aus Siedlungen und eroberten Städten diese Bürgerstaaten Roms. Und die Menschen hatten einen unglaublichen Stolz damit zu sagen, ich darf Bürger Philippis sein. Ich darf Bürger der großen Stadt Rom sein. Ich darf Bürger der großen Stadt Athen sein und anderer Gebiete und Städte, die die Römer eroberten, mit großem Stolz eroberten. Und jemand, der eine gewisse Zeit in diesem Land lebte oder in dieser Stadt, der sich in gewisser Weise einbrachte oder der einige Jahre oder Jahrzehnte Teil der Legionäre war, er konnte sich dieses Bürgerrecht erarbeiten. Und dieses Bürgerrecht war mit einem großen Stolz, mit großen Privilegien verbunden. Paulus selbst, er bezieht sich ja immer wieder auf sein römisches Bürgerrecht. Er betont es vor Verhandlungen, weil er sagt, ihr könnt mit mir nicht machen, was ihr wollt. Ich bin römischer Bürger, ich habe Rechte. Und so verstanden die Epheser, die ja auch eine unglaublich stolze Stadt waren, sehr, sehr gut, was Paulus hier sagt. Sie kannten ja diese Gruppen der Sklaven und der Nichtbürger, der Unfreien und der Bürger, die mit ihren großen Gewändern dann wahrscheinlich durch die Stadt liefen, mit Stolz ihre Ämter bekleideten. Und so begriffen sie, Paulus will uns sagen, jetzt habe ich ein Bürgerrecht bekommen und darf Teil einer Staatsgemeinschaft, eines Bürgerstaates sein. Das hat nichts mit dieser Welt zu tun. Nichts mit Rom, nichts mit Ephesus, wie bei uns heute nichts mit der Bundesrepublik Deutschland. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, aber es gibt ein geistliches Recht, ein Staatsrecht, und das hat jeder bekommen, der vor dem Kreuz Buße tut und sich taufen lässt und an Jesus glaubt. Er wird hineinversetzt in dieses Reich und er ist Bürger dieses Reiches. In Rom, was war damit verbunden? Man bekam ein Stimmrecht für die Volksversammlungen. Man hatte Schutz durch dieses römische Recht. Man hatte das römische Eherecht, das mit gewissen Privilegien verbunden war und so weiter. Aber jeder Staatsbürger weiß, ein Bürger hat nicht nur Rechte, es gibt auch Pflichten. Wie sah das in Rom aus? Viele, die Teil dieser Bürger waren, hatten eine Wehrpflicht. Sie mussten Teil der Legion werden. Also es gab auch Pflichten, der Militärdienst. Es gab die Steuerpflicht und da war man den Römern auch nicht gut Kirschen essen. Die hat man lieber gezahlt. Da hat man nicht rumgezankt oder irgendwas. Das hat man wirklich gemacht, weil da wusste man, da spielen die keine Spielchen mit einem. Es gab die Treuepflicht gegenüber dem Staat und so weiter. Das heißt, der Epheser, der das gehört hat, hat das sehr gut verstanden. Mit dem hineingetauft werden in die Gemeinde, mit meiner Bekehrung, habe ich Rechte und Pflichten in diesem neuen geistlichen Bürgerstaat. Ich darf Mitbürger sein. Alle, die in Jesus Christus sind, egal welche Herkunft, egal aus welchem Stand, egal welcher Hintergrund, er wird mit geistlichen Rechten ausgestattet, aber er wird auch in die Pflicht genommen. Als Teil dieses neuen Gemeinwesens, dieser neuen Gruppe zu leben. Aber ich will es betonen, dieser Bürgerstaat, die Gemeinde als Bürgerstaat ist zutiefst unpolitisch. Ich habe wirklich mit diesem Fokus des Neuen Testaments gelesen, um zu sagen, was steht hier über unser Verhalten als Christen in Bezug auf den Bürgerstaat, den politischen, in dem wir leben. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Sache, wir können das ergänzen mit einer zweiten Sache. Und die eine Sache ist, unterordnet euch. Und die zweite wäre höchstens, widersetzt euch, wenn der Staat von euch Dinge fordert, die Gott ganz klar will. Das ist eigentlich alles, was wir im Bereich zur Politik haben. Ansonsten ist es ein Einsatz für das Land, für das Gemeinwesen, wo wir leben, eine Unterordnung unter die Gesetze, ein Nutzen der Rechte, aber auch der Pflichten dieses Staates. Aber ansonsten ist die Gemeinde ein völlig unpolitischer anderer Bürgerstaat, ein geistlicher Bürgerstaat. Und wir dürfen das niemals verwechseln. Wann immer Christen meinten, sie müssten mitmischen in der Politik oder sogar christliche Staaten aufrichten, ist es krachend gescheitert. Ich las vor kurzem über die Puritaner aus England, die ersten Schiffe, die ja im frühen 17. Jahrhundert nach Amerika über den großen Teich schwammen und dort an der Ostküste der heutigen Vereinigten Staaten ankamen, waren Puritaner, also tiefgläubige Christen, die in England und Holland verfolgt wurden. Und sie kamen hier nach Amerika und versuchten fast 100 Jahre lang, das weiß kaum jemand, weil sie eigentlich die Gründer Amerikas waren, versuchten sie, das tausendjährige Reich in Amerika aufzubauen. Sie waren in dem Bewusstsein hier, wir gründen hier einen christlichen Staat. Und dann liest man die Berichte, wie nach zwei Generationen die Alten sich aufregen und sagen, die Jungen sind gar nicht mehr gläubig. Was haben wir falsch gemacht? Wir haben doch unseren christlichen Staat gegründet. Ihr sollt aber keinen christlichen Staat gründen. Ihr sollt Christen sein, ihr sollt Gemeinden gründen. Aber es ist ein völlig anderer Bürgerstaat. Was gilt denn hier in der Gemeinde? In der Gemeinde gibt es keine Paragraphen. In der Gemeinde gibt es keine großen Ämter. Es ist so denkbar simpel. Pastoren, Diakone, Gemeinde. Das ist alles. Mehr gibt es nicht. Das ist die ganze Politik, die ganze Form. Es ist so simpel, es ist in jede Kultur zu übersetzen, vom Urwald bis an den Nord- und Südpol. Jede Kultur kann diese simple Struktur aufbauen, weil darum geht es nicht. Es ist nur eine Hilfe, nur ein Gerüst. Aber es geht hier um ein Leben in einem umgedrehten Königreich. Das ist der Bürgerstaat der Gemeinde. In vielerlei Hinsicht ist genau das, was die Welt und ihre Staaten tun und wollen, genau das Gegenteil in der Gemeinde Realität oder sollte Realität sein. Was gilt in diesem umgedrehten Königreich? Die Geringsten werden erhöht. Wir kennen es doch aus den Staaten. Wir sehen es gerade, wie laut und polternd die Politiker auf der Weltbühne umher sind und die Besten und die Stärksten sind und schon immer die Besten und die Stärksten waren. Das ist die Welt. In der Gemeinde, sagt Jesus, Matthäus 23, Vers 12, die Geringsten, die Schwächsten, die sich ihrer ganzen Unfähigkeit bewusst sind, die Demütigen, die werden erhöht. In der Welt, da heißt es nehmen, nehmen, nehmen. Und jetzt brechen die Aktienmärkte ein und alle kriegen Panik. Was soll ich tun? Mein ganzes Vermögen rinnt dahin. Ich will doch haben. Und in der Gemeinde, geben ist seliger als nehmen. Es wird weniger, weil ich gebe. Gut, gut. Geben ist seliger als nehmen. Übrigens auch in Geistesgaben ist geben seliger als nehmen. Das werden wir gleich nochmal sehen. In der Welt, da mag der Stolz da sein, in der Gemeinde ist es die Demut. In der Welt, da mag es Rache und Vergeltung geben, in der Gemeinde ist es Vergebung. In der Welt mag es um Kraft gehen, in der Gemeinde geht es um Kraft durch Schwäche. 2. Korinther 12, Vers 9, da sagt Paulus, ich rühme mich meiner Schwachheit, meiner menschlichen Schwachheit, weil ich eine göttliche Stärke habe. Ihr merkt, es ist ein umgedrehtes Königreich. Vielleicht in einem Bild, wie wir das oder in einem Beispiel verstehen können. Ich empfehle euch sehr, die Schriften von einem fast ganz vergessenen deutschen Pastor, Theologen zu lesen, Fritz Binde. Gibt eine schöne Biografie von seinem Neffen, glaube ich, geschrieben und sehr viele Predigten, die lohnen sich wirklich zu lesen. Und Fritz Binde war im ausgehenden 19., frühen 20. Jahrhundert als eigentlich Autodidakt. Er hat nie eine Universität besucht, er war eigentlich Handwerker, aber hatte ein brillantes rhetorisches Talent und stieg in der SPD, die damals als wirkliche Arbeiterpartei noch da war, sehr, sehr schnell auf und war mit den ganzen Größen der frühen SPD mit dabei, mit dem Parteivorstand. Er war glühender Atheist, Anhänger von Nietzsche und seinen Schriften, also sehr, sehr atheistisch geprägt. Gott ist tot, war ja das Mantra von Nietzsche. Und bis er irgendwann mal, er heiratete dann eine christliche Frau und über diese Familie in seiner tiefen Lebenskrise, in der er dann irgendwann, ich glaube, etwa mit 40 war, über seinen Schwiegervater bekam er erste Impulse zum christlichen Glauben und bekehrte sich dann in einer Zugfahrt, wo er ein kleines Schriftchen las, Der Weg dem Lamme nach von Georg Steinberger. Das traf ihn so. Und wisst ihr warum? Weil in diesem Buch von Georg Steinberger, übrigens, wenn ihr mitschreibt, auch sehr zu empfehlen, Der Weg dem Lamme nach von Georg Steinberger, habe ich gesagt, stimmt nicht ganz, aber wenn ihr das Buch googelt, werdet ihr es finden. Er las dieses Buch und wisst ihr, was ihn so traf? Er kannte ja die Welt und er kannte die SPD und die Partei, nicht, dass die SPD jetzt die Schlimmen sind, aber eben wie es dort in der Politik zugeht. Und dann las er in dem Weg dem Lamme nach, wie der Weg Jesu ist. Es ist ein Weg der Gebrochenen, ein Weg der Demütigen, ein Weg derer, die verletzt werden können und die es dulden können, die es mit Liebe zudecken können. Und seine tiefe innere Sehnsucht seines Herzens streckte sich aus danach. Und er sagte, wenn das Wahrheit ist, will ich diesen Jesus haben. Aber er fand keine Gemeinde. Er fand es nicht gelebt. Er kam zum Glauben, er wurde wiedergeboren und dann wollte er in die Kirchen gehen, aber er fand Kälte. Er fand Ähnlichkeit wie das, was er an der Parteipolitik kannte und war tief enttäuscht. Und irgendwann machte er sich auf, um diesen Georg Steinenberger in der Schweiz zu besuchen und sie hatten dort eine Gemeinde, eine Art Dorfkultur. Es ist ja doch ein Dorf, naja, egal. Und er kam dorthin, der sagte, zum ersten Mal kam ich dahin und ich erlebte gläubige Menschen, die sich liebten, die dieses umgedrehte Königreich lebten, die dem Lamm folgten. Und seit seines Lebens immer wieder besuchte er diese Gemeinschaft und die St. Krishona-Gemeinschaft in der Schweiz. Und er sagte, das ist es, was wir brauchen. Gelebte Liebe, gelebte Gemeinschaft, dieses umgedrehte Königreich. Darf ich dich fragen, wie hoch ist für dich das Privileg, Teil einer Ortsgemeinde sein zu dürfen? Ihr Lieben, wenn es Paulus hier dieses Bild vom geistlichen Bürgerstaat nimmt, dann liegt da ein Gewicht darauf. Es ist ja ein göttlicher Staat, eine göttliche Gemeinschaft. Dann fügt Gott in diese Gemeinschaft hinzu. Dann ist es nichts zum Scherzen, nichts. Dann ist Gemeinde nichts, wo man sagt, ja, probiere ich mal. Ja, sonntags ist in Ordnung, da komme ich einmal. Nein, es ist tiefstes Privileg, Teil einer Gemeinde zu sein. Worauf liegt dein Fokus in der Gemeinde? Sind es die geistlichen Rechte oder sind es die geistlichen Pflichten? Es ist das zu sagen, ich will bekommen, ich will haben, aber hier läuft es ja gar nicht. Niemand kümmert sich um mich. Ist das der Fokus oder ist der Fokus zu sagen, ich darf Teil von dieser göttlichen Gemeinschaft sein und damit kommt eine Verantwortung auf mich zu. Gott selbst hat mich dazugefügt. Ich durfte mich bekehren, ich darf jetzt Teil davon sein. Worauf liegt mein Fokus? Auf dem Nehmen oder auf dem Geben? Und ihr Lieben, Gemeinde ist göttlicher Bürgerstaat, göttliche Gemeinschaft. Lasst uns niemals schlecht reden oder denken über irgendeine Gemeinde, wo das Evangelium verkündet wird und wo sich wiedergeborene Menschen versammeln. Es gibt eigentlich nur zwei Emotionen über Gemeinde von Gott. Im ganzen Neuen Testament nur zwei Emotionen. Das eine ist Freude über Wachstum und über Reife. Und das andere ist Traurigkeit über den Niedergang. Es gibt kein schlechtes Gerede über Gemeinde. Es gibt kein verächtliches Denken darüber. Entweder ich freue mich mit und ich sehe die anderen Gemeinden um uns herum. Sie wachsen, Menschen kommen zum Glauben. Die Gottesdienste sind gut besucht und lassen sich taufen. Dann freue ich mich mit ihnen. Oder ich sehe andere Gemeinden und ich sehe, da funktioniert es nicht. Da gibt es Streit und Konflikte. Da kommen die jungen Menschen nicht mehr in die Gottesdienste. Sie erleben wenig Erweckung. Da bin ich traurig mit ihnen. Aber niemals wollen wir schlecht reden oder denken über unsere Gemeinde oder andere Gemeinden, die wirklich Gemeinde sind. Denn es ist Gottes Gemeinde. Das zweite Bild. Gemeinde, eine göttliche Familie. Das ist nur ein ganz kurzes Wort, was er hier sagt im 19b. Ich lese noch einmal Vers 19. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Wir lesen das schnell drüber. Lass uns einfach diesen Begriff Hausgenossen Gottes oder Mitglieder des Haushaltes Gottes kurz auf uns wirken. Wenn Paulus den Ephesern sagt, ihr Epheser, die ihr einmal in eurer Sünde verloren wart, seid jetzt Familienmitglieder, Achtung, nicht anderer Christen, sondern Familienmitglieder Gottes. Merkt ihr, wie es in jedem einzelnen Bild und Punkt nicht so sehr um uns geht, sondern um Gott geht, eine göttliche Familie. Wenn wir hier in Böbingen eine wahre Gemeinde sind, wo Jesus Christus ist, dann ist jeder von uns der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der sich als Zeichen dieses Glaubens hat vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt taufen lassen, er so Teil der Gemeinde wurde, ein Hausgenosse Gottes. Dieses Wort Hausgenosse heißt familiär verbunden, häuslich, ein Haushalt. Dieser Begriff in der griechisch-römischen Welt war ein bisschen ein anderes Konzept von Familie, wie das, was wir bei uns kennen. Für uns ist Familie ja meine biologischen Familienmitglieder. Mama, Papa, Kind. Oma, Opa gehören manchmal so halb dazu vielleicht noch. Aber selbst da trennen wir ja schon und sagen, nee, ihr seid eure Familie, wir sind unsere Familie. Das ist eher westlich, modern gedacht. Übrigens noch gar nicht so lange. Wenn ihr mal in die alten Bauernhäuser schaut, werdet ihr Zimmer für Knechte und Mägde finden. Zimmer für die Großeltern oder Urgroßeltern. Noch vor 100 Jahren wurde viel mehr in diesem römischen Prinzip über Familie gedacht. Da war Familie nicht einfach nur Mutter, Vater, Kind, ich bin ja sogar die Kleinen, sondern da war das viel mehr. Jeder, der Teil der Hausgemeinschaft war. Da waren die Knechte, da waren die Mägde, da war bis zum Uropa alles unter einem Dach noch versammelt und man aß so mehr oder weniger gemeinsam. In sehr christlichen Höfen aßen alle an einem Tisch, in den eher unchristlichen vielleicht im Nebenzimmer die Knechte und Mägde. Da wurde dann schon gezeigt, so, ihr gehört so halb dazu. Aber die Idee war von dieser griechischen römischen Hausgemeinschaft eine Verbundenheit von Familienmitgliedern bis zum Bediensteten, zum Sklaven. Dieses Oikos, dieser Begriff, es war eine tiefe, enge familiäre Beziehung, die auch mit einer großen Verpflichtung verbunden war. Wenn wir jetzt in diese Familie schauen und hier heißt es ist Gottes Hausgemeinschaft, dann müssen wir begreifen, es gibt keinen Vater in der Gemeinde. Übrigens, ich persönlich, ich lehne es zutiefst ab, wenn so in der Gemeinde vom Pater oder vom Vater geredet wird, dem Priester. Das ist ein zutiefst unbiblisches Denken. Es gibt keinen Vater in der Gemeinde. Es gibt keinen Vorsteher, das ist nicht der Pastor. Das ist nicht der Priester, das ist auch nicht der Papst. Es gibt einen Vater und es ist Gott. Und er ist der Hausherr. Er ist der Leiter dieser Familie. Für Jesus war diese enge Verbindung zu seinen geistlichen Brüdern und Schwestern weitaus größer als die leibliche Verbindung zu seinen Familienmitgliedern. Und ich glaube, man missversteht Jesus hier oft. Jesus hat in starken Gegensätzen gepredigt, um gewisse Prinzipien zu verdeutlichen. Und es ist so hart, dass selbst wenn ich es meinen Kindern vorlese, wenn wir durch die Evangelien lesen, immer die Frage kommt, hat er seine Familie gehasst? Weil er in so einer starken Abgrenzung seiner leiblichen Familie und seiner geistlichen Familie redet. Lass uns einmal das aufschlagen aus Markus 3. Schaut mal, wie wichtig Jesus seine neuen Familienmitglieder waren, seine Jünger, seine Geschwister. Markus 3, Abvers 31. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und damit ist natürlich die Erwartung jetzt verbunden, geh mal raus. Die wichtigsten Menschen deines Lebens, sie sitzen vor dir. Sie stehen draußen, geh zu ihnen, sie warten auf dich. Und schaut mal, was Jesus in 33 sagt. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das sind starke Worte. Nochmal, Jesus verachtet hier nicht seine Familie und trennt sich irgendwie von ihnen. Seine Familie wird später ja selber führend in der Gemeinde sein. Sein Bruder, sein Halbbruder Jakobus wird einer der Säulen der Gemeinde. Er liebt seine Mutter, er kümmert sich am Kreuz hängend um seine Mutter. Und sagt, Johannes, kümmere dich um sie. Jesus liebt seine Familie, aber es gibt etwas, das ist ihm wichtiger wie seine eigen Fleisch und Blut. Und es ist die Gemeinde. Es sind die Menschen, die er bald selbst erkaufen wird am Kreuz. Und die er zusammenführen wird zu einer Hausgemeinschaft, wo er selbst Gott Vater, Leiter, Versorger ist. Dieses Bild von der Familie, es ist so gut anzuwenden auf uns als Gemeinde. Worum geht es im Familienleben? Wenn wir einfach an unsere Familien denken, an intakte Familien, worum geht es? Gemeinschaft, Zusammenhalt, Verantwortung und Fürsorge füreinander. Es geht um Erziehung und Bildung der jungen Generation, gemeinsam mit Aktivität und Tätigkeit. Es geht um gewisse Traditionen und Rituale, eine gewisse Lebensart. Es geht auch um Konflikte und deren Lösung. Es geht um Unterstützung im Leben, in Finanzen. Wer hat nicht schon von seinem Vater irgendwann Geld ausgeliehen, oder? Ist irgendwie normal. Man unterstützt sich, man ist in einer gewissen Abhängigkeit. Und niemand würde kommen und sagen, was tust du? Du lebst in Abhängigkeit zu deiner Familie. Ich sage, natürlich, was ist der Punkt? Das ist Familie, das ist ja der Sinn. Ihr seid immer nur zusammen als Familie. Natürlich sind, also ja, sollen wir auseinander sein? Oder niemand würde sagen, es ist etwas Schlechtes, es ist etwas Negatives, in dieser tiefen Lebensgemeinschaft zu leben, sondern umgekehrt, wisst ihr, wo sich die Kinder normalerweise tummeln aus der Nachbarschaft? In den Häusern und Gärten, wo genau dieser Zusammenhalt ist. Zieht die an wie ein Magnet, muss dir niemand sagen. Ganz automatisch, alle irgendwie da an einem Haufen. Das lieben Kinder schon, das lieben wir Menschen. Und genau das ist Gemeinde. Es ist eine Familie und damit eine gewisse Verbindlichkeit, eine Zugehörigkeit. Es ist ein sich kümmern. Deswegen sagt ja auch das Neue Testament, lacht mit denen, die lachen in der Gemeinde, weint mit denen, die weinen. Nehmt Anteil, es ist eure Familie. Wir hier sind Brüder und Schwestern im Herrn. Und es ist mir nicht egal, niemals, wie es dem Nächsten geht. Ich leide mit ihm. Ich unterstütze ihn. Ich freue mich mit dem anderen. Ich habe Anteil an seinem Leben. Geistliche Familie. Ist Familie manchmal anstrengend? Jeder, der jetzt Nein sagt, in seiner leiblichen Familie, hat es wahrscheinlich vergessen. Es ist anstrengend, natürlich. Man lebt auf einem Haufen. Man lebt zusammen. Da gibt es Probleme, es gibt Reibereien. Nicht nur unter Kindern, in den Ehen. Und wenn Oma und Opa noch unterm Dach wohnen, auch wenn es die Liebsten sind, gibt es auch hier mal Reibereien. Es ist normal, so sind wir Menschen. Und so ist es auch in der Gemeinde. Aber dennoch würde doch niemand sagen, ich habe Reibereien in meiner Familie, ich suche mir eine andere. Ich sage, was ist mit dir los? Es gibt keine andere. Das ist deine Familie. Setz dich ein, wirk mit, lieb sie, unterstütz sie. Und Gottes Familie erfordert ebenso wie die menschliche Familie Hingabe. Viel Hingabe. Die Lieben, neben unserer göttlichen Familie, hier in Böbingen gibt es so viele andere. Und auch ihnen gegenüber gilt genau das Gleiche. Paulus, er kannte Dutzende Gemeinden und er war Apostel, er hatte einen etwas anderen Stand. Er hatte eine Art Standgemeinde in Antiochia, da geht er immer wieder zurück. Aber ansonsten sah er die Nachbargemeinden in den Städten drumherum, in Tarsus, in Galatien, in Kolossä, in Korinth, in Nordafrika, überall, wo Gemeinden entstanden, niemals als Konkurrenz. Es ist ein Gedanke, der ist dem Neuen Testament so fremd, dass die Korinther sagen, bei den Philippern läuft es gut. Ja, aber bestimmt ist es gar nicht so gut bei denen. Ich hab gehört, eigentlich gibt es da die Probleme und dann beginnt man sich, das, wie der Schwabe sagt, das maulfranzig zu schwätzen. Völlig undenkbar. Völlig undenkbar. Es sind Familien, die da sind, in den Städten, in den Dörfern, die miteinander eine große Familie bilden. Das ist die große Gemeinde. Es gibt keinen Wettkampf unter den Gemeinden. Es gibt kein schlechtes Gerede übereinander. Es gibt keine Verleumdungen, sondern es gibt nur zwei Emotionen. Freude oder Traurigkeit oder ein Mitleiden. Wir haben hier bei uns eine besondere Situation, dass wir rund um Schwäbisch Gmünd viele Gemeinden haben. Und ich habe bei mir gemerkt, und ich musste oft Buße darüber tun, über die Jahre habe ich gemerkt, ich freue mich nicht immer mit dem, was gut läuft, und ich leide nicht immer mit dem, wenn ich von anderen höre, wo es schlecht läuft. Manchmal war es umgedreht. Ich freue mich zu hören, wenn es wo nicht so gut läuft. Das bestätigt einen vielleicht auch in seinem eigenen Versagen manchmal. und es schmerzt zu sehen, wo andere Dinge gut machen. Warum? Ich bin nicht Teil davon. Dann kann es doch nicht gut sein, oder? Ich überspitze es ein bisschen, aber vielleicht kennt ihr diese Emotion. Ihr Lieben, das ist nicht geistlich. Und dann müssen wir Buße darüber tun. Ich habe irgendwann angefangen, habe gesagt, jedes Mal, wenn ich an einer Gemeinde vorbeifahre und gerade dran tränke, dann segne ich sie und bete für sie. Herr, wunderbar, wie es läuft, segne sie weiter. Lass sie wachsen, lass sie stark werden. Ein kurzes Gebet der Dankbarkeit oder wenn man weiß, vielleicht gibt es Probleme, ein kurzes Spitzgebet, ein Mitleiden, ein Mitfiebern. Aber niemals, ihr Lieben, niemals. Ich glaube, das ist ein großer geistlicher Bremsklotz, in diesem Konkurrenzdenken unter Gemeinden zu sein. Es ist schlimm. Es darf es nicht geben. Niemals. Es ist Gottes Gemeinde. Drittens, Gemeinde eine göttliche Baustelle. Gemeinde eine göttliche Baustelle. Ich lese einmal die Verse 20 und 21. Und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Achtung, er wächst. Der ist nicht fertig. Und er wächst, dieser Bau, bis Christus wiederkommt. Unsere Gemeinde ist nicht fertig. Es ist Baustelle. Nimm irgendeine Gemeinde aus dem Internet, die perfekt ist in den Predigten, bis man dann dort ist wahrscheinlich und dann erzählen sie von den Problemen und fragt sie, ist eure Gemeinde Baustelle? Sie werden sagen, egal wie sie explodiert, egal wie sie wächst, natürlich sind wir Baustelle. Willst du mal mitkommen in meinen Pastorenalltag? Willst du mitkommen in meine Seelsorgegespräche? Willst du erleben von den Ehen, wo wir versuchen, es zu kitten in Christus, wieder zusammenzubringen? Willst du hören von denen, die wir ausschließen müssen? Gemeinde wächst. Und ich glaube, ich habe innerlich den Fehler gemacht, lange Zeit so einen gewissen Standard oder einen gewissen Punkt zu erreichen. Boah, jetzt ist gut. Jetzt kann man ausruhen. Es gibt's nicht. Gemeinde ist Baustelle. Und wenn du schon mal auf der Baustelle warst, dann weißt du, Baustelle hat etwas mit Stress zu tun, mit unvorhergesehenen Dingen. Und dann öffnet man die Wand und denkt, oh nein, ich wollte doch nur die eine Platte austauschen. Und dann braucht man 3 Wochen länger, weil dann die ganze Wand ausgewechselt werden muss. Und dann ist man fast fertig und merkt, die Elektrik spinnt. Und dann muss es wieder aufgemacht werden und geguckt werden. Baustelle ist Mühe. Es ist auch wunderschön. Ich kenne kaum so ein zufriedenstellendes Gefühl, wie nach einem langen Arbeitstag so auf seiner Hände Werk zu schauen und zu sagen, wow, das war jetzt anstrengend, ich spüre jeden Knochen, aber das war gut, richtig gut, es wächst. Wie wächst Gemeinde? Was für eine Art von Baustelle ist? Das ist jetzt sehr wichtig. Der erste Punkt in Vers 20, ihr seid aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Es gibt eine Grundlage, es gibt eine Stoßrichtung, es gibt einen gewissen Rahmen und dieser Rahmen ist fest vorgegeben. Baustelle der Gemeinde heißt nicht, ich baue irgendwas, was ich will. Uns ist noch mehr Gemeinschaft, dann machen wir die Aktionen. Das läuft gerade nicht ganz so gut bei den Gottesdiensten. Vielleicht können wir Methodenwechsel irgendwie einbauen, so mehr Sketche oder Filme, irgendwas für so die audiovisuelle Gesellschaft. Wir wollen relevanter werden. Baustelle heißt nicht, jeder baut irgendwas und färbt das irgendwie, wie er will. Nein, das ist längst vorgegeben. Den Plan, den Bauplan haben wir bekommen. Von wem? Den Aposteln und den Propheten. Es gibt unterschiedliche Auslegungen, was das heißt. Manche sagen, damit ist Propheten Altes Testament, Apostel Neues Testament gemeint. Ich glaube nicht, dass Paulus das hier meint. Schaut auf die Reihenfolge, dann müsste es heißen, aufgebaut auf dem Fundament der Propheten und Apostel. Das hätte zeitlich irgendwie Sinn ergeben, aber er sagt der Apostel und Propheten. Und im selben Buch, Epheser 4, Vers 11, dann ist Paulus genau die gleiche Bezeichnung wieder, und er sagt, und er hat die einen in die Gemeinde gegeben als Apostel und andere als Propheten. Was ist ein Prophet? Es ist ein Mensch, der die Aussprüche, die Offenbarung Gottes bekommt und sie weitergibt. Und das waren die Apostel. Und ich glaube, was Paulus hier sagen will, ist, ihr in Ephesus, ihr habt einen Bauplan für eure Gemeinde bekommen, ein Fundament bekommen, dass wir die Apostel von Gott beauftragt bekommen haben und euch weitergegeben haben. Ihr braucht nicht mehr. ihr braucht nicht mehr. Ich unterhielt mich vor einigen Jahren mit jemandem aus einer Großstadt, die dann sagte, in der Gemeinde läuft es nicht so gut. Und die haben jetzt ein Kreativteam gebildet. Manfred Siebert würde sagen, ein Ausschuss wahrscheinlich in seinem Lied. Und haben mal beraten, wie könnte man das wiederbeleben. Und wisst ihr, welche Idee sie kam? Die Gottesdienste sind zu langweilig, die brauchen Methodenwechsel in den Gottesdiensten. Die Leute, denen was zu bieten, was Spannenderes wie Bibel, sondern halt mehr Aktion, mehr Interviews, mehr Sketche, mehr weiß was ich, was, auf was für Ideen sie kamen. Mehr in irgendwie Gruppen oder was auch immer. Leute, ich war still, ich muss da ja nicht immer meinen Senf dazu geben, ist nicht meine Verantwortung, aber aufgebaut auf Grundlage der Apostel und Propheten. Wir müssen nichts Neues erfinden. Der Bauplan steht. Das Fundament in geschriebenen Worten im Neuen Testament ist gegeben. Und wo dieser Bauplan genommen und gelebt und an ihn geglaubt wird, da wächst Gemeinde, da wächst diese Baustelle. Es gibt keine andere absolute Autorität, keine andere Offenbarungsquelle in Fragen des Lebens und Glaubens. Wir können noch so viele Bücher über Gemeindewachstum und Erweckung lesen. Wenn sie nicht einfach erklären, was die Bibel sagt, die Apostel, können wir sie getrost zur Seite legen. Niemand wird das neue Geheimrezept für Gemeindewachstum nach 2000 Jahren Geschichte bekommen. Das wäre ja auch absurd. Da bauen die Gemeinde seit 2000 Jahren Gemeinde und wir bekommen heute das Geheimrezept. Danke Gott. Und 2000 Jahre? Mussten die da irgendwie vor sich hin bauen? Nein, es ist gegeben. Kein Joseph Smith hat göttliche Autorität von den Mormonen. Kein Charles Russell von den Zeugen Jehovas hat Autorität. Keine Apostel der Neuapostolischen Kirche haben Autorität. Keine Ellen G. White der Adventisten hat Autorität. Wir Menschen haben keine göttliche Autorität. Punkt. Kein Pastor hat sie über seine Gemeinde, es sei denn die Autorität des Wortes. Es ist gegeben. Es ist gegeben. Warum sage ich das so leidenschaftlich? Weil wir so anfällig dafür sind. Vor allem in Zeiten, wo Gemeinden eher einen Niedergang erleben, zum Beispiel den 80er, 90er, 2000er Jahren. Das war weltweit für die Gemeinde in der westlichen Welt eine schwierige Zeit. Da kam so die ganze Medieneinfluss und die Kirchen wurden leerer. Und was kamen da nicht für Bücher raus? Im Jahrestakt die neuen Gemeinderezepte, Gemeinde mit Vision und besucherfreundliche irgendetwas. Nein, wir müssen nichts erfinden, sondern es ist gegeben. Und jetzt schaut mal, aber auch die Apostel sind nicht im Fokus. Wer ist im Fokus? Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Darum geht's. Und das ist Gemeinde. Das ist so simpel. Es ist eine Baustelle. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Bild richtig verstehe. Ich vermute es. Der Eckstein Jesus, es ist der wichtigste Baustein. Jesus selbst ist Stein dieses Gebäudes. Und der Eckstein, der kann zwei Bedeutungen haben. Und mir gefallen beide, deswegen legen wir es einfach in beider Hinsicht aus. Der Eckstein konnte sowohl dieser Fundamentstein sein, der wichtigste große Stein, der dem ganzen Gebäude die weitere Kontur gibt und Ausrichtung gibt. Ich bin jetzt nicht so kein Maurer, ich weiß nicht, ob es heute noch den Eckstein gibt. Aber der Eckstein konnte auch, dieselbe Bezeichnung, in einem Rundbogen, wenn er gemauert wurde, der letzte mittlere Stein sein. Schaut euch mal diese alten Bögen an. Und oben ist meistens so ein keilförmiger großer Stein. Und wenn der sitzt, dann sitzt der Bogen. Mir gefallen beide Bilder. Ich weiß nicht, was Paulus hier meinte. Es ist am Ende egal. Er will sagen, der wichtigste Stein in eurer Mitte. Mitten in eurer Baustelle, mitten in eurem Gemeindeleben ist Jesus Christus. Und er richtet aus, er hält zusammen. Und deswegen sagt Paulus, 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, unter euch Korinthern, als nur eins, und was? Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Paulus war alles andere egal. Alles andere egal. Vor einigen Monaten war Thomas Beck hier, der Missionar aus Japan, und er sagte, als sie nach Japan kam, das war gerade in den 90er Jahren, waren diese Gemeindemodelle da, wo verschiedenste Modelle dann aus den Bibelschulen und wo auch immer hinkamen. Und dann dort in Japan haben sie gemerkt, funktioniert alles nicht. Hat sie uns auch gesagt in der Predigt 1, funktioniert Jesus Christus, diese Grundlage. Und all die Modelle, das kann mal ein interessanter Gedanke sein, aber im Fokus steht Jesus Christus, der Eckstein. Ihr Lieben, würde die Gemeinde, würden wir doch dasselbe mit Paulus sagen können. Die Mitte des Glaubens, die Mitte unseres Lebens, die Mitte unserer Baustelle, wofür wir bauen, die Gemeinde, ist Jesus Christus selbst. Wie viele Streitfragen, wie viele Konflikte, Enttäuschungen wären nie geschehen, würde sich die Gemeinde einzig und allein um diesen geistlichen Bau mit Christus als dem Eckstein kümmern. Und jetzt schaut mal, ihr Lieben, wir sind ja immer noch in diesem Bild des Bauens, des Mauerns, sagt er weiter, wobei Jesus Christus der Eckstein ist, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau. In ihm zusammengefügt. Und ich habe versucht, gedanklich in diesem Bild zu bleiben. Da ist ein Fundament, gelegt von den Aposteln. Da ist ein zentraler Stein, von dem alles andere abhängt. Wenn dieser Stein weggeht, dann kracht alles ein. Alles wird krumm und schief. Und jetzt sagt er, in ihm, in Jesus Christus sind wir zusammengefügt. Und tatsächlich beschäftige ich mich gerade ein bisschen mit den Mauern, weil mich das fasziniert, wenn ich diese alten Bauernhäuser aus Sandstein sehe. Und irgendwann ist mir aufgefallen, wisst ihr, die meisten Steine damals, die waren ja grob gehauen aus den Felsen oder einfach als Findlinge gesammelt in den Bächen und Flüssen, das sind nicht diese perfekten, rechteckigen Quadersteine. Kennt ihr die heute in den Gärten, wenn man Gartenmauern baut, ab in den Hagebaumarkt und dann hat man die perfekten Steine und alles wird in Reih und Glied gelegt und man hat eine perfekte Trockenmauer. Aber es ist keine Trockenmauer. Eigentlich, die Menschen, die wirklich Maurerkunst hatten, die haben zwei Dinge mit den Steinen gemacht. Die hatten Steine, die nicht zueinander passten, weil sie gehauen oder gefunden waren. Und dann macht man zwei Dinge, es gibt unterschiedliche Arten. Entweder man baut eine Trockenmauer und der Hauptpunkt der Trockenmauer, und das ist unglaublich schwer, ich habe es mal probiert und bin kläglich gescheitert, ist, das wird abgehauen. Da steht der Baumeister dran und der schaut sich genau an und macht es ganz kunstvoll und haut Ecken ab und dann guckt er sich wieder ein, wie passt der da rein. Dann wird abgehauen, dann wird ausprobiert und in diesem Prozess baut man ohne Mörtel eine Mauer. Und die hält manchmal, wenn es ein guter Mauermeister gemacht hat, seit Jahrhunderten. Ganze Hanglagen können damit abgefangen werden. Aber was passiert? Sie werden behauen. Eine zweite Möglichkeit ist, diese Wand mit Mörtel zu verkleben, zu setzen. Und was wird dann gemacht? Die Steine werden genommen, einigermaßen passend, aber nicht so passend. Und dann wird gut Mörtel dazugegeben und sie werden reingelegt. Und der Mörtel verbindet. Der Mörtel gleicht aber auch Unebenheiten aus. Und ich glaube, dieses Bild will Paulus hier nehmen. Und er sagt, ihr seid zusammengefügt als Steine in diesem geistlichen Gebäude und eigentlich passt ihr nicht zueinander. Man kann euch nicht einfach nehmen und aufeinanderlegen. Die Mauer wird kippen, es wird Streit geben, Probleme geben, wenn wir diesem Bild bleiben, diese ganzen Kanten, euer Charakter, eure Sehnsüchte, eure Wünsche, eure Worte, ihr werdet euch verletzen, ihr passt nicht einfach zueinander, das, was wir so gerne hätten. Einfach zusammenkommen und einfach eine gute Zeit haben, aber es geht nicht, weil wir Sünder sind. Aber in ihm zusammengefügt und so kann Gemeinde bestehen. Und da ist Jesus und er schlägt ab, er heiligt. Verändert. Er nimmt das Böse und er will in seinem Geist uns verwandeln, dass wir wirklich Steine sind, die passen. Und jemand, der das begreift, der wird sehen, ja, ich habe da diese Kante und meine Geschwister stoßen sich dran. Die Mauer, sie passt nicht zusammen. Herr, nimm sie weg. Und es ist schmerzhaft. Heiligung ist immer schmerzhaft, weil Teil meines Ichs genommen wird und ersetzt wird mit dem Göttlichen, mit dem Guten. Und dann schlägt Gott es ab und dann passt der Stein. Und so wächst dieser Bau. Ein Bau eines Hauses mit kantigen Steinen, fast unmöglich, aber es ist möglich mit einem guten Maurermeister. Und es ist Gott. Und ihr Lieben, ich glaube, diese Perspektive, Gemeinde als Baustelle, kann uns viel Frustration nehmen. weil irgendwie scheint es doch nicht zusammenzupassen, so wie Fritz Binde das erlebt hat. Er kommt aus dieser Welt der Politik und der Intrigen und der Machtkämpfe und dann kommt er in die ersten Gemeinden und sagt, was ist das für ein Haufen? Voll frustrierend. Die sind ja kaum besser wie die Welt. Könnte man sagen, bringt doch alles nichts. Nein, nein. Eigentlich sind wir ja auch nicht besser wie die Welt. Wir kommen ja aus der Welt. Aber jetzt geht es darum, mich zu begreifen als einen Baustein, der abgeschlagen wird, der gesetzt wird von Gott und der sich ihm hingibt und sagt, Herr, nimm mich und füll mich auf. Füll auf, was leidet. Schlage ab, was stört. Heilige mich. Heilige mich. Und so müssen die Glieder, die eigentlich nicht zueinander passen, sich nicht stoßen und kratzen, jetzt gar nicht so sehr im bildhaften Sinne, im echten Sinn, sondern sie können von Gott verändert werden. Und was passiert dann? Ende von Vers 21. Und so wächst der ganze Bau zu was hin? Zu einem heiligen Tempel im Herrn. Was für ein Bild. Was für ein Bild. Und in diesem Bild, Baustelle, da bringt man beides zusammen. Eine Baustelle hat ein Ziel, es soll wunderschön werden. Wenn du seit 20 Jahren dein Haus baust und es ist immer noch krumm und hässlich, werden alle denken, was macht der da? Es hat ja schon ein Ziel. Es soll ein schönes Haus werden und so hat die Gemeinde ein Ziel. Aber es ist nicht fertig. Und es braucht Menschen, die sich Gott hingeben und sagen, hier stehe ich, verändere mich. Ich bin eine Baustelle. Meiner Frau Julia wurde das in ihrer Teenie-Mädelsgruppe in Göggingen auf dem Sportplatz gesagt. Und dieses Bild ist ihr so hängen geblieben. Es war eine der Leiterinnen, die sagte, ging wahrscheinlich auch um dieses Thema, stell dir vor, bei jedem Mitglied in der Gemeinde ist ein B auf der Stirn, Baustelle. Und dann kannst du ihm viel leichter begegnen. Und das Bild jetzt, 15 Jahre später, hat meine Frau immer noch im Kopf, hat sie mir jetzt kürzlich wieder gesagt, ist hängen geblieben. Ja, das ist ein gutes Bild. Ich weiß nicht, wer die Leiterin damals war, vielleicht sitzt du hier, gut gemacht. Das ist gute Didaktik, wenn jemand 15 Jahre später noch diese Botschaft kennt. Ein B auf der Stirn, mein Bruder, meine Schwester ist eine Baustelle. Das heißt nicht, das ist völlig in Ordnung, so sündige einfach, nein. Aber ich kann mit Liebe zudecken, ich kann vergeben, ich kann unterstützen. Fritz Binde, den ich jetzt immer wieder erwähnt habe, er sagte einmal, die Gemeinde ist nicht die Sammlung der Guten, sondern der Geknickten. Nicht der Reinen in sich selbst, sondern der Gereinigten durch das Blut. Ihr Lieben, um in Christus zusammengefügt zu sein, in dieser Baustelle, musst du was sein? In Christus. So einfach ist es. Wer nicht in Christus ist, kann nicht in Christus Teil dieser Gemeinschaft sein. Das Beste, was du für deine Gemeinde tun kannst, ist nicht Dienst. Das klingt jetzt fast heretisch, aber es ist nicht mal Gebet. Es ist nicht mal der Krankenbesuch, so gut diese Dinge sind. Das Beste, was du für deine Gemeinde tun kannst, ist, in Christus zu sein. Gelebt. Täglich. Da musst du dir nämlich um das Gebet für die Gemeinde, um den Dienst gar keine Sorgen machen. Wer in Christus ist, dessen Herz brennt für seine Gemeinde. Weil das Herz von Christus brennt für seine Gemeinde. Das Beste, was du tun kannst, ist, in Christus zu sein. Dein Leben eingetaucht in Jesus und er lebt und wirkt in dir. Und du bist dieser lebendige Stein, wie Petrus es nennt. Wie gehst du mit Frustration und Verletzung unter Geschwistern um? Es ist niemals gut. Ich glaube, wir verstehen es. Ich will damit nicht sagen, das ist ja eine Baustelle. Alles egal, das ist nicht egal. Wir haben es ja auch gelesen. Und im nächsten Punkt, es ist Gottes heiliger Wohnort. Aber es ist eine Baustelle. Und Jesus hatte so viel Barmherzigkeit und Geduld. Die Apostel hatten so viel Barmherzigkeit und Geduld. Ihnen war Sünde nie egal, aber sie wussten, es ist Baustelle. Tränen, Schweiß, Enttäuschungen sind Teil dieser Baustelle, aber es lohnt sich. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, vielleicht bist du geknickt, vielleicht bist du jemand, der enttäuscht ist. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Es entsteht Herrliches, wo diese lebendigen Steine sind. Und unser letztes Bild, und dieses Bild gibt all dem nochmal ein Gewicht, das noch viel größer ist wie die ersten drei. Die ersten drei waren so in gewisser Weise auf der horizontalen Ebene. Das ist das, was wir hier erleben in der Welt. Also dieser Bürgerstaat, diese Gemeinschaft, diese Familie, der Zusammenhalt, die Baustelle, das gemeinsame Arbeiten. Das vierte ist aber noch viel schwerwiegender. Zu was wird die Gemeinde gebaut? Vers 22. Indem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Und ich habe mehrfach in der Vorbereitung innegehalten, dachte mir nur, Samuel, warum hast du das noch nicht begriffen? Das muss ich wirklich so sagen. Ich habe ja anfangs nach Bildern von Gemeinde, nach Eindrücken von Gemeinde gefragt. Und fast alles, was meine Eindrücke sind, sind irdische Dinge. Dinge, die hier laufen, Gruppen und Treffen und gemeinsame Gebete und gemeinsames Fasten. Wunderbar, aber um wen geht's? Alles, was die Gemeinde tut, muss ein Kanal sein zu Gott selbst. Denn er selbst will Wohnung nehmen in seiner Gemeinde. Ihr Lieben, wenn wir eine wahre Gemeinde in Böbingen sind, dann wohnt Gott hier, nicht in diesen Mauern, die sind für ihn uninteressant. Er wohnt hier wie? Paulus erklärt es uns in 1. Korinther 3, Vers 16. Dort heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Ich muss es euch wirklich sagen, ich habe diese Tiefe nicht begriffen. Aber wer diesen Fokus hat und sagt, ich darf Teil einer Gemeinde sein und damit bin ich mit Teil davon, Gottes Gegenwart hier zu repräsentieren, das ändert alles. Diese ganzen billigen, drittklassigen Angebote, das ist alles lächerlich plötzlich, weil da ist die Kraft des lebendigen Gottes. Da ist Gott selbst. Dieses Wort Behausung, es heißt wirklich Wohnstätte oder Aufenthaltsort. Lass uns mal das Wort Aufenthaltsort hier hineinsetzen, Vers 22, dann würde es heißen, zu dem ihr auch ihr mit aufgebaut werdet, zu einem Aufenthaltsort Gottes. Was habe ich zu Beginn gesagt? Vers 18, Hauptziel der Gemeinde, Zugang zu Gott zu verschaffen. Dieses Bild zeigt genau das, der Wohnort Gottes. Und er wohnt nicht in Gottesdiensten oder in Räumen, sondern wenn wir jetzt heute 200 Menschen hier sind, die an Jesus Christus glauben und von neuem geboren sind, dann sind 200 Aufenthaltsorte Gottes gegenwärtig. Und nochmal, das klingt alles vermessen. Vor allem, wenn es dir wie mir geht, denk an deine letzte Woche. Und dann sage, ich bin der Aufenthaltsort Gottes und man will es kaum aussprechen, wenn man seine Gedanken und Gefühle und sein Versagen sieht. Aber das steht hier und das ist die Vision der Gemeinde. Gemeinde mit Vision, das ganze Buch kann man wegmachen. Das ist die Gemeinde mit Vision. Gott selbst in der Mitte. Gott selbst in der Mitte. Wie tut Gott es? Im Geist. Und ich glaube, ich habe sonst wenige bis kaum Hinweise gefunden. Ich glaube, dass dieses im Geist eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Und der Hauptpunkt des Neuen Testamentes, wenn es um den Geist und das Leben in der Gemeinde geht, ist eine Sache. Und das sind die Geistesgaben. Und die unterschätzen wir völlig, völlig. Gott wohnt in dir, wenn du wiedergeboren bist. Und es gibt zwei Stellen im Neuen Testament, in Römer und im 1. Petrusbrief, wo es heißt, jeder Gläubige, jeder Wiedergeborene, der den Geist in sich hat, bekommt eine Gabe des Geistes, um seine Geschwister gegenseitig zu unterstützen und die Gegenwart Gottes, den Wohnort Gottes, hinauszugeben an den anderen. Im Geist wird es gebaut. Es kann vieles sein, es kann Weisheitsrede sein, also die Fähigkeit, Gottes Wort und Gottes Weisheit situationsgerecht weiterzugeben. Es kann Erkenntnisrede sein, also ein besonderes Verstehen der Wahrheiten Gottes aus seinem Wort von Zusammenhängen und Dingen und es weiterzugeben, zu lehren. Es kann Glauben sein. Glaube wird als eine der häufigsten Geistesgaben genannt. Natürlich glauben wir alle an Jesus, aber ein unerschütterlich fester Glaube. Das sind die Geschwister, die, wenn alles den Bach runtergeht, sagt, Leute, was ist los mit euch? Glaube, Liebe, Hoffnung, weiter geht's. Auf geht's, wir geben doch jetzt nicht auf. Das sind diese Leute, das ist eine Gabe. So wird Gottes Gegenwart weitergegeben in das Leben der anderen. Die Bibel nennt übernatürliche Gaben. Ich will jetzt hier keine Diskussion vom Zaun brechen. Hört euch die Bibelstundenreihe von vor 3 Jahren dazu an. Heilungsgaben, Wunderwirkungen, Prophetie und so weiter. Das sind Dinge, die die erste Gemeinde hatte. Wir haben den Standpunkt, dass diese Dinge aufgehört haben mit dem Ausscheiden der Apostel. Aber es ist jetzt eine andere Debatte. Da werden verschiedenste Dinge genannt. Dienen wird als Geistesgabe bezeichnet. Geben wird als Geistesgabe bezeichnet. Leiten wird als Geistesgabe bezeichnet. Das heißt, hier geht es darum, dass Gott bestimmte Befähigungen gibt, um im Geist Gott selbst weiterzugeben. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt seit fast 15 Jahren Teil der Gemeinde. Am Anfang lag der Fokus mehr auf den sichtbaren Gaben. Lehre, Leitung und wunderbare Dinge. Aber wisst ihr, was mich persönlich am meisten ermutigt in der Gemeinde? Die Leute, die ihre Gaben einsetzen, von denen wir kaum was wissen. Kaum was wissen. Wisst ihr, wie schön es ist, wenn man jemand Kranken besucht aus der Gemeinde und schreibt, hey, ich habe gehört, dir geht's nicht gut, kann ich vorbeikommen? Und als Antwort kommt, ja, also letzte Woche waren schon 2 da, aber komm gern auch. Das ist so schön. Da hat jemand dran gedacht, das ist die Geistesgabe der Barmherzigkeit. Und der ist dahin ans Krankenbett, hat vielleicht ein Lied gesungen, wenn er singen kann, oder einen Psalm gelesen, gebetet, noch ein Stück Kuchen mitgebracht und ist wieder nach Hause gegangen. Und jetzt ruft der Pastor an, die sagen, ja, komm halt auch, ist in Ordnung. Aber das ist das Schönste, was es gibt. Da weiß man, jemand bringt Gottes Gegenwart und wir wissen es nicht mal. Aber er weiß es. Wisst ihr, wie schön es ist, im Büro zu sitzen unter der Woche? Plötzlich hat man Klirren und Tun und da putzt jemand und räumt Schränke um. Die Geistesgabe des Dienens, niemand sieht's. Aber wenn man es merkt, wird man ermutigt, man wird unterstützt. Man merkt, hier wirkt Gott. Fritz Binde sagte, ich habe ihn gelesen, deswegen ich habe ein paar Zitate von ihm. Die Gemeinde Jesu ist nicht da, wo Menschen fromm reden, sondern wo Christus lebt. Wie viel Gottesdienst und wie wenig Gott in allem. Wie viel Gottesdienst und wie wenig Gott in allem. Ihr Lieben, die Gemeinde ist die gelebte Gegenwart Gottes. Und dein Beitrag in diese Gemeinde ist in allererster Linie, ich bringe die Gegenwart Gottes in das Leben meiner Geschwister oder vielleicht sogar noch schöner, von denen, die ihn noch gar nicht kennen, die gerade auf der Suche sind nach ihm. Das Maß der Gegenwart Gottes in einer Gemeinde ist das Maß der Gegenwart Gottes in jedem Einzelnen. Wisst ihr, wir können hier predigen vorne, wir können Programme machen. Wisst ihr, was am Ende wirklich entscheidend ist und was Menschen dann auch spüren, wenn sie hierher kommen? Wie viel lebt Gott in jedem Einzelnen? Und wo das ist, da ist die Gegenwart Gottes. Es ist das höchste Privileg deines und meines Lebens. Gott wohnt in mir und seine heilige Gegenwart soll seine Gemeinde erfüllen. Und so wird die Gemeinde die Fülle Gottes in sich aufnehmen und sich mehren und leuchten. Ich will abschließen mit einer kurzen Begebenheit. Viele von hier arbeiten ja auch an der DB-Schule oder in den Kindertagesstätten oder als Hausmeister und vieles weitere. Und wir haben gerade einen relativ großen Zulauf, so die Tendenz der letzten Jahre. Und egal, wer bei uns in der Schule ist, die Schule erlebt, oder die meisten, ich würde mal sagen, nicht egal, wir sind ja auch nicht perfekt, machen auch Fehler, von Regierungspräsidiumsbesuchen zu Schnupper-Schülern mit Eltern, zu Praktikanten, die reinkommen. Wenn man fragt, was ist der Unterschied, oder mit ihnen redet, noch niemand hat so sehr unser Curriculum, unsere Lehrinhalte genannt, ich hoffe, dass sie gut sind. Wenige, also gut, beim Gebäude an der Realschule können wir jetzt sowieso nicht gerade prahlen, seit 60 Jahren nichts gibt. Also Gebäude, das ist bei uns keine Werbung. Das Äußerliche nennt da eigentlich niemand so recht. Aber ein Wort fällt oder gewisse Worte und ich glaube, die Leute wollen etwas sagen, wofür sie aber kein Wort haben, weil sie es dann gar nicht kennen. Die sagen dann, die Atmosphäre ist anders oder die Art des Umgangs ist anders. Und wir schmunzeln mittlerweile als Kollegen, wenn es gesagt wird und sagen, ich glaube, die meinen Gottes Geist. Ich glaube, das meinen sie. Da ist etwas anders, weil wir Lehrer so toll sind, überhaupt nicht. Fragt mal die Schüler, wie toll wir sind. Die werden euch einiges erzählen können, genauso fehlerhaft. Aber es sind Menschen da, in denen wohnt Gott. Und die wollen das rausgeben. Ihr Lieben, diese 4 Bilder, wenn wir das mitnehmen, wenn wir über die Dinge Buße tun, die uns heute klar wurden, wir sagen, Herr, das war nicht richtig von mir und ich bekenne es dir, verändere mich. Was würde geschehen? Was würde passieren, wenn das mehr und mehr Realität wird? Hier bei uns in Böblingen, aber nicht nur bei uns, auch in den Gemeinden drumherum, hier in Deutschland. Wisst ihr, was passieren würde? Erweckung würde ausbrechen. Das würde passieren und lasst uns dafür noch in der Gebetsgemeinschaft beten und dazu aufstehen. Herr, fülle uns mit deiner heiligen Gegenwart. Wir stehen vor dir und wissen, wir sind kantige Steine. Danke für alles, was du schon abgeschlagen hast, wo deine Gnade gewirkt hat und verändert hat. Aber wir wollen uns dir hingeben, Herr. Bitte, baue die Gemeinde. Herr, wenn es stimmt, was wir gelesen haben, und es stimmt, es ist dein Wort, dann lass es uns erleben. Deine heilige Gegenwart in uns, deine heilige Liebe unter uns, dein befreiendes Evangelium, das Menschen erfasst. Nimm jede Form von Kälte, Hartherzigkeit, Ungeduld, Frustration und lass uns die Schönheit sehen einer von Christus erkauften Gemeinde, wie du es siehst, schon jetzt. Amen.